NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Juni 1985. Der größte Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke.
Westöstlicher Agentenaustausch in Berlin. Die Glienicker Brücke war heute Schauplatz der bisher spektakulärsten Aktion dieser Art.
Jeder Schritt war vorgeplant wie auf einer Theaterbühne.
Die aufregendste Stunde im Ost-West-Geschäft auf dieser sogenannten Brücke der Einheit.
Wer fährt mit welchen Fahrzeugen, in welcher Reihenfolge auf die Brücke?
Als wir dann über die weiße Linie liefen, und da Ost und da West, da war ein Gefühl, es ist vorbei mit den Genossen. Dieses Gefühl, dass du dich ihrem Zugriff in dem Moment für immer entzogen hast, das ist schon Wahnsinn.
Doch was aus der Ferne wie ein filmreifer Agenten-Thriller aussieht, ist für Eberhard Vätgenheuer die wohl schwierigste Stunde seines Lebens.
Ich war nicht Herr der Dinge, sondern die Dinge beherrschten mich. Es war alles zu viel für mich.
6 Jahre hat DDR-Bürger Vätgenheuer als enttarnter US-Spion im Gefängnis gesessen. Erst auf der Fahrt zur Glienicker Brücke erfährt er, dass es für ihn heute in den Westen geht. Dabei will er eigentlich nur eins: nach Hause zu seiner Frau. Und zu Hause, das ist Pankow in Ost-Berlin.
Da war ich erstmal kopflos und wusste nicht mehr weiter.
Ein Agent im Gefühlschaos, sogar kein hartgesottener 007. Denn was kaum einer weiß, die 25 US-Spione, die an jenem 11. Juni 1985, heute vor 30 Jahren, die DDR verlassen dürfen, sind allesamt eher Westentaschenbonds. Ihre Geschichte handelt vom Versagen einer Weltmacht mitten im Kalten Krieg. Und zwar jener Weltmacht, der in unseren Erzählungen meist die Heldenrolle zufällt, den USA.
Ich habe 1968 völlig zufällig im Zug nach Prag einen Österreicher kennengelernt, Carli.
So unspektakulär beginnt das Agentenleben von Eberhard Vätgenheuer. Seine Zufallsbekanntschaft und er freunden sich an. Carli besucht Vätgenheuer in der DDR, man geht campen, fährt an den Plattensee. Eine ganz normale Männerfreundschaft, 8 Jahre lang.
1975 sprach er mich an, dass er Leute kennt, die Interesse hätten an militärischen Bewegungen von Sowjets und NVA, ob ich nicht die Möglichkeit hätte, solche Dinge zu beobachten. Hat nichts mit Spionage zu tun und im Grunde genommen ungefährlich.
Ein Freundschaftsdienst eben. Nur dass Carli, kaum hat Eberhard Vätgenheuer eingewilligt, ihm gleich das Einmaleins der Agentenarbeit beibringt.
Wie man Funksprüche der Amerikaner empfängt, wie man sie entschlüsselt und auf der anderen Seite, wie man Geheimbriefe schreibt, um dann die Informationen, die man selbst ermittelt hat, weiterzugeben.
Und schon ist DDR-Bürger Vätgenheuer, im Brotberuf Ingenieur, ein US-Agent.
Wie James Bond im Training, da habe ich mich gefühlt. Wie ein Freiheitskämpfer für die größte Macht der Welt. Einer ihrer Soldaten, aber eben im Geheim.
Und zwar so geheim, dass auf US-Seite so gut wie niemand von ihm und ähnlichen Spionen weiß, sagt John Kornblum, der spätere US-Botschafter in Deutschland. Beim Agentenaustausch von 1985 verdient er sich seine diplomatischen Sporen. Wobei, Agenten?
Das waren keine Agenten, das waren ganz normale Leute, die eigentlich irregeführt worden sind von den amerikanischen militärischen Abschirmdienst, ohne dass irgendjemand der Zivilseite was gesagt hatte.
Oha, also nochmal langsam. Die Military Intelligence, der Nachrichtendienst des US-Militärs, wirbt über Mittelsmänner wie Carli DDR-Bürger an, die in ihrer Heimat ein bisschen der Armee hinterher spionieren sollen. Allerdings ohne, dass FBI, CIA oder sonst wer davon wissen.
Und es war unprofessionell bis zum Letzten. Wir waren sehr sauer mit dem, man so nicht annehmen, dass das alles so unglaublich gut ausgebildete Menschen sind.
So viel zur Qualität von Geheimdiensten. Wobei der Westen, erklärt Historiker und Journalist Norbert Pötzel, beim Einschleusen von Agenten damals gewissermaßen einen Wettbewerbsnachteil hat.
Der Osten hat sich eben doch sehr hermetisch abgeschottet. Es war sehr schwierig für westliche Agenten, in Zentren eindringen zu können. Während auf der anderen Seite war es ja möglich, in einer offenen demokratischen Gesellschaft auch hochrangige Top-Spione in sensiblen Bereichen, beispielsweise der Rüstung, zu platzieren.
Rüstung. Darauf ist auch Hobbyspion Fädgenheuer in der DDR angesetzt. Als Zaungast, buchstäblich. Vom Straßenrand aus zählt er verstohlen die Fahrzeuge auf einem Militärgelände der Nationalen Volksarmee. Im Wald pirscht er sich an eine abgeschirmte Raketenbasis heran. Natürlich immer gut getarnt.
Da war ich als Pilzsucher unterwegs. Ich hatte eine Regenjacke an, Pilzkorb und hatte einen Pilz drin. Und habe mich so beobachtend dem Objekt nähern, bis dann ein Schild irgendwie stand, halt weitergehen verboten, es wird geschossen.
Der Wert des Ausgekundschafteten eher dürftig.
Viele Politiker haben ja auch damals gesagt, also das, was ihnen die Geheimdienste liefern, das können sie auch in der Zeitung lesen.
Doch Eberhard Fädgenheuer setzt weiter seine Existenz aufs Spiel und weiht sogar seine Frau mit ein, auch um Eindruck zu schinden.
Wenn James Bond nicht sagen darf, dass er James Bond ist, irgendwas fehlt ihm dann.
1979, nach 4 Jahren, wird ihm die Sache zu heiß. Fädgenheuer will aussteigen. Aber die Stasi kommt ihm zuvor, enttarnt und verhaftet ihn. Das Urteil: 13 Jahre Gefängnis. Auch seine Frau muss hinter Gitter. Der 1,5-jährige Sohn kommt zur Oma. Da erinnert sich Fädgenheuer an die Worte seines Freundes Karli von einst.
Selbst wenn irgendwas passieren würde, könnten die Leute mich aus dem Gefängnis holen. Vor allen Dingen hätten sie die Möglichkeit, auch mich in den Westen zu holen. Die Hoffnung hat mich am Leben gehalten.
Doch nichts passiert. Im Osten dagegen wird DDR-Anwalt Wolfgang Vogel aktiv, auf dem internationalen Austauschmarkt der wichtigste Vermittler. 4 hochrangige Spione aus dem Ostblock, die im Westen gefasst wurden, soll er zurückholen. Allesamt dicke Fische, wie etwa der Pole Marian Zacharski, der US-Raketensysteme ausgekundschaftet hatte. Oder wie der Physiker Alfred Zehe.
Für den hat sich besonders Erich Honecker eingesetzt. Den wollte er, aus welchen Gründen auch immer, unbedingt schnell frei bekommen. Dadurch hat sich der Druck erhöht.
Also macht sich DDR-Unterhändler Wolfgang Vogel auf die Suche nach Tauschmasse und stößt auf insgesamt 25 festgenommene US-Laienagenten wie Eberhard Fädgenheuer. Als er aber den Amerikanern eine entsprechende Liste präsentiert, erlebt er eine Überraschung.
Man hat sich zu den Leuten nicht bekannt.
Was Vogel nicht ahnen kann, dass es diese Agenten überhaupt gibt, muss sich auf US-Seite erst herumsprechen. Eine bittere Kuriosität mitten im Kalten Krieg. John Kornblum.
Es war absurd, weil es nicht dazu hätte kommen sollen. Von der amerikanischen Seite. Wir fühlten uns richtig schlecht, dass das überhaupt passiert ist.
Eberhard Fädgenheuer schmort unterdessen im Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. Einzelhaft, unterbrochen nur durch schärfste Verhöre.
Sie werden behandelt wie ein Staatsverbrecher. Und wenn man sie lange genug wie ein Staatsverbrecher behandelt, dann fühlen sie sich wie ein Staatsverbrecher. Dann fristet an ihnen, als ob sie einen Fuchs unterm Pullover haben. Weihnachten oder so, ne? Da liegen sie heulend im Bett.
Doch im internationalen Agentenpoker wird derweil geschachert wie auf dem Basar. Eine zusätzliche Personalie verkompliziert die Verhandlungen.
1977 ist in Moskau der jüdisch-russische Dissident, Menschenrechtsaktivist Anatoli Scharansky verhaftet worden, unter dem vorgetäuschten Vorwurf der Spionagetätigkeit. Für ihn haben sich weltweit Politiker eingesetzt. Und Scharansky stand eigentlich von 1977 an immer ganz oben auf der Liste derer, die vom Westen eingefordert wurden.
Wolfgang Vogel will Scharansky in den sich anbahnenden Agentendeal einbinden, aber die US-Seite mauert.
Scharansky war für uns ein Bürgerrechtler. Er ist unfair behandelt worden, rechtswidrig verurteilt worden, etc. etc.
Eben kein Agent. Darauf besteht Washington. In der Westöffentlichkeit wird Dissident Sharansky schnell zum Freiheitssymbol, fast schon vergleichbar mit Friedensnobelpreisträger Sacharow.
Und deswegen war es natürlich auch eine Prestigeangelegenheit. Und die damalige sowjetische Führung wollte sich darauf überhaupt nicht einlassen. Sie forderte eben immer zuerst das Bekenntnis, dass Sharansky ein ganz gewöhnlicher Spion gewesen sei.
Monatelang geht es nicht vor und nicht zurück. Schließlich droht Anwalt Vogel, die Angehörigen der in der DDR inhaftierten Laienagenten könnten sich vom Osten aus an die Westpresse wenden. Die Weltmacht USA kümmert sich nicht um ihre enttarnten Spione. Diese Schlagzeile will der Westen unbedingt vermeiden. Plötzlich geht alles ganz schnell. Sharansky wird aus dem Deal ausgeklammert, die 4 Top-Agenten sollen zurück in den Osten, die 25 Westentaschenbonds den umgekehrten Weg antreten.
Die scheibchenweise Informationen, die ich bekommen habe, dass du entlassen wirst, die haben mich geradezu taumelnd vor Glück und Vorfreude gemacht.
Stattfinden soll das Ganze auf der Klinikerbrücke zwischen Potsdam und West-Berlin am helllichten Tag. Denn beide Seiten erhoffen sich von der humanitären Geste einen Imagegewinn. Seltene Einigkeit trotz Ost-West-Konfrontation. Eberhard Fädgenheuer und die 24 anderen Ex-Agenten kommen mit dem Bus. Vor der Brücke steigen DDR-Anwalt Vogel und die US-Diplomaten Bird und Kornblum zu.
Bird begrüßte uns sehr herzlich und sagte: Best wishes from Präsident Reagan. Und wir alle hier klatschen.
Nur Eberhard Fädgenheuer weiß gar nicht, ob er wirklich in den Westen will.
Und als Vogel denn bei mir vorbeikam, habe ich zu ihm gesagt: Was wissen Sie von meiner Frau? Und Vogel sagte: Sie hat die Scheidung eingereicht.
Eberhard Fädgenheuer bricht der Boden unter den Füßen weg. Nach ihrer Entlassung aus der Haft hatte seine Frau ihn stets im Gefängnis besucht. Fädgenheuer hakt nach. Wenn er jetzt in den Westen geht, kann er notfalls wieder zurück? Oder könnte er seine Frau nachholen, falls sie denn überhaupt will?
So, dann nahm er den Vertrag vor und zeigte mir die Passage. Ja, da dachte ich, na dann fährst du rüber.
2 der 25 Agenten entscheiden sich gegen diesen Schritt und bleiben in der DDR. Für Anwalt Vogel ist der Tag noch nicht zu Ende. Eberhard Fädgenheuer hat ihn gebeten, seine Frau zu kontaktieren.
Die habe ich dann angerufen und ihr gesagt: Schauen Sie sich heute mal die Nachrichten an, und zwar die im Westen.
Am nächsten Morgen sitzt sie in seiner Ostberliner Kanzlei.
Und dann wurde die dicke Tür zugemacht und dann sagte Vogel zu ihr: Frau Fädgenheuer, was wollen Sie denn im Osten? Da werden Sie doch nie wieder was. Gehen Sie mal mit zu Ihrem Mann in den Westen.
9 Tage darauf ist Familie Fädgenheuer wieder vereint. 8 Monate später, an einem kalten Februartag, darf dann auch der russische Bürgerrechtler Sharansky in den Westen. Beim nächsten und letzten Agentenaustausch auf der Klinika Brücke. Norbert Pötzl.
Da hat man das so organisiert, dass Sharansky als Einzelner vorweg über die Brücke gehen durfte und sozusagen nicht mit den anderen Agenten herüberspazieren musste.
Ein Zugeständnis an die Amerikaner, das unter Michail Gorbatschow, dem neuen Mann in Moskau, auf einmal möglich geworden war. Und Eberhard Fädgenheuer? Vom Agentendasein, sagt er, sei er für immer kuriert.
Ich habe mein Leben gefährdet, Leben, Gesundheit meiner Frau gefährdet. Mit noch so geschickten, heroischen Phrasen lässt sich sowas nicht gut reden oder so, ne?
Stolz ist er höchstens auf 1, dass seine Ehe trotz allem bis heute gehalten hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an den Agentenaustausch auf der Klinika Brücke am 11. Juni 1985. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.